Recht interessant. Ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAG, und in der heutigen Folge geht es um das Thema Aderlass oder ultimative Chance? Wie steht es um die Zukunft der Anwaltsbranche? Ich begrüße euch alle recht herzlich zur aktuellen Ausgabe unseres Podcasts. Heute befassen wir uns mit einem Blick in die Glaskugel. Wie steht es um die Zukunft der Anwaltschaft? Die Zulassungszahlen waren in 2021 erstmals, wenn auch nicht in allen Kammerbezirken, rückläufig. Dieser Trend hat sich 2022 nicht verstärkt, aber die Zahlen stagnieren. Und wir rechnen künftig mit weiter rückläufigen Zahlen. Was bedeutet das für den Zugang zum Recht? Muss man in der Fläche, sprich in ländlichen Gegenden, bald auf den persönlichen Termin beim Anwalt verzichten und ist beschränkt auf Besprechungen per Zoom mit einem Anwalt in der nächsten Großstadt? Ist das noch Rechtsberatung, wie man sie sich vorstellt? Und sterben Anwälte vielleicht sogar aus? Bietet sich hier vielleicht auf der anderen Seite eine große Chance für den anwaltlichen Nachwuchs, der gezielt frei werdende Bezirke mit anwaltlicher Beratung abdecken kann? Fragen über Fragen, die ich heute mit zwei Gästen bespreche, die es wissen müssen. Rechtsanwältin Sabine Fuhrmann, Präsidentin der Kammer Sachsen, und Stefan Grasshoff, Präsident der Kammer Mecklenburg-Vorpommern, analysieren mit mir eine Umfrage, die BRAG Anfang 2022 durchgeführt hat. Liebe beide, ich freue mich riesig, dass ihr zugeschaltet seid und Zeit habt, ein wenig mit mir zu plaudern.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein.
So, wie gewohnt stelle ich zu Beginn meine Gäste kurz vor. Liebe Sabine, du berätst junge Unternehmen, KMUs und internationale Unternehmen bei der Gründung und beim Verkauf. Deine Tätigkeitsschwerpunkte liegen im Handels- und Gesellschaftsrecht, Corporate Finance und Arbeitsrecht. Du bist zudem als Dozentin für die Deutsche Hotelakademie, das Social Impact Lab Leipzig und weitere Bildungsträger tätig. Last but not least bist du Vorsitzende des Fördervereins Forum Recht e.V. und ich erwähnte es, Präsidentin, eine Frau, der Kammer Sachsen. Lieber Stefan, dich stelle ich auch kurz vor. Du bist Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht, zudem spezialisiert auf Steuer- und Gesellschaftsrecht, also genau meine Themen. Und du bist Präsident der Kammer Mecklenburg-Vorpommern. Vielleicht steigen wir erstmal ganz, ganz sachte ein, bevor wir uns gegenseitig Zahlen um die Ohren hauen. Sabine, was liebst du am Anwaltsberuf ganz besonders?
Ich liebe die Abwechslung. Ich liebe die Flexibilität, die dieser Beruf mit sich bringt. Jede Woche ist ein neues, großes Abenteuer. Man weiß nicht, was von Montag früh bis Freitagnachmittag passieren wird. Das heißt, es wird nie langweilig. Es gibt immer neue Fragestellungen. Wenn man das Gefühl hat, alles ist schon mal irgendwie entschieden, dann trügt das, weil jeder Fall ist anders. Es gibt immer neue Herausforderungen. Es gibt immer neue rechtliche Rahmenbedingungen. Und was ich auch ganz besonders schätze, ist halt wirklich diese Unabhängigkeit, die man, in der man den freien Beruf der Rechtsanwältin ausüben kann. Das heißt, ich muss mich natürlich an gewisse Rahmenbedingungen halten, aber am Ende des Tages, wie man im Kindergarten immer so schön sagt, bin ich der Bestimmer, wie das Mandat geführt wird. Und das fasziniert jeden Tag aufs Neue.
Ich finde auch überraschend und unabhängig. Das sind, glaube ich, so meine beiden Top-Stichworte dazu. Stefan, von dir will ich da natürlich dasselbe wissen. Deine Top-Gründe, die für den Anwaltsberuf sprechen?
Ja, zum einen kann ich natürlich das, was Sabine gesagt hat, absolut unterstreichen. Das sind auch für mich ganz wesentliche Kriterien, warum der Anwaltsberuf besonders ist, aber auch eben besonders wertvoll und auch für die, ein herausragender Beruf ist, den es sich lohnt zu ergreifen. Das ist aber auch ganz objektiv betrachtet, die enorme Vielfalt der Berufsausübung, die möglich ist. Nicht? Also sowohl zeitlich, man kann sich in die Arbeit stürzen, und das ist ja auch so ein bisschen das traditionelle Anwaltsbild, dass man sozusagen dass man 7 Tage die Woche 24 Stunden arbeitet, was in vielen Kanzleien aber heute nicht mehr gepflegt wird. Also sowohl was den zeitlichen Aufwand betrifft, kann man sich sehr differenziert orientieren, was die Örtlichkeit betrifft auch. Es gibt Kolleginnen und Kollegen, die sind auf dem Lande tätig, weil sie das wollen, nicht? Und weil sie eben dort zu Hause sind. Man kann natürlich aber auch als Großstadtmensch dann sich entsprechend spezialisieren. Dann die Tätigkeitsschwerpunkte sind ja auch anhand der Fachanwaltschaften, sieht man es ja, wie viele es gibt. Man kann eine enorme Bandbreite von Tätigkeitsschwerpunkten. Da gibt es die Strafverteidiger, die ja auch eine ganz eigener Typus Mensch sind, nicht? Also empfinde ich jedenfalls so. Und dann gibt es eben die Unternehmensanwälte vielleicht, die eben auch wieder ganz andere Dinge machen und also auch die soziale Zielrichtung. Dann haben wir einen hohen Spezialisierungsgrad, der zumindest möglich ist, nicht? Man kann ja auch also als Allgemeinanwalt tätig sein. Das ist auch sehr wichtig, dass es solche Kolleginnen und Kollegen gibt, die eben einen allgemeinen Rat erteilen können. Aber man kann bis hin zum Koryphäenstatus sozusagen sich spezialisieren und dann eben auch vielleicht nur sehr kleine Rechtsgebiete, aber die eben in hohem Maße spezialisiert bearbeiten. Und natürlich, klar, die Unabhängigkeit, das ist ganz wichtig, die Freiheit von Staat und Auftraggeber. Man hat keinen weisungsbefugten Arbeitgeber, was natürlich auch ein bisschen die Persönlichkeit hergeben muss. Ich sage das immer auch den jungen Kolleginnen und Kollegen beziehungsweise den Referendaren, man atmet so ein bisschen die klare Höhenluft als Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt, aber man muss natürlich auch ein Bergsteiger sein, nicht? Also man muss dann eben auch die Verantwortung übernehmen und sich trauen, die zu tragen. Aber wenn man das kann und wenn man das will, dann hat man sicherlich einen der schönsten Berufe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann.
Ja, Verantwortung tragen muss man dann schon wollen, das sehe ich auch so. Und Ausdauer muss man auch ganz oft haben. Ich glaube aber auch, es ist einer der vielfältigsten Berufe. Und weil du das eben so schön gesagt hast, die Strafverteidiger sind immer ein bisschen speziell. Das finde ich auch, aber ich mag sie auch ganz besonders. Wir haben immer ganz, ganz tolle Geschichten zu erzählen, konnten wir im Podcast ja auch schon vielfach genießen. Schön, hätten wir das geklärt. Ich selber kann auch nicht oft genug betonen und die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen das und sind vielleicht auch schon ein bisschen genervt davon. Ich finde, mit Jura kann man einfach alles machen. Und ganz egal, welcher Tätigkeitsschwerpunkt mir jetzt am meisten liegt, ich kann ja frei wählen. Und das Studium, so ätzend es ist, auch das habe ich oft genug betont, ist am Ende einfach lohnenswert. So, ein Thema, das mir immer wieder unter den Nägeln brennt und das man natürlich gerade mit euch beiden ganz hervorragend besprechen kann, bevor wir jetzt in die Zahlen einsteigen, Ehrenamt. Ihr beide engagiert euch ehrenamtlich im Kammerwesen und damit in der Selbstverwaltung. Warum, Sabine?
Warum? Tatsächlich, weil mich ein Vizepräsident der Rechtsanwaltskammer Sachsen damals angesprochen hatte. Von allein wäre ich vielleicht noch nicht auf die Idee gekommen. Vielleicht wäre das irgendwann mal gekommen. Ich habe so das Gefühl, wenn man in seinem Berufsleben dann so ein bisschen erwachsener wird und vielleicht nicht mehr nur den eigenen Schreibtisch sieht, sondern auch das große Ganze besser nachvollziehen kann und dann auch vielleicht den Impuls hat, die Rahmenbedingungen in der Zukunft mitgestalten zu können, dann bietet die Tätigkeit in der Rechtsanwaltskammer natürlich eine ganz, ganz gute Möglichkeit, das zu tun. Aber wie gesagt, allein bin ich an diesem Punkt dann noch nicht drauf gekommen. Mich hat ein Kollege angesprochen, auch sehr kurzfristig habe ich mich dann entschieden, weil es war der Tag, an dem die Wahlvorschläge eingereicht werden mussten. Also die Überlegungszeit, mich zur Wahl zu stellen, die belief sich auf unter eine Stunde, weil ich musste ja noch diese 10 Unterstützungsunterschriften sammeln. Das ist mir tatsächlich an diesem Tag dann auch noch geglückt. Und ich kann nur sagen, ich habe es bis heute nicht bereut, weil, wie gesagt, ich liebe diesen Beruf, ich kann mir nichts anderes vorstellen und ich möchte, dass es den nicht nur so lange gibt, wie ich das gerne machen möchte, sondern auch noch für die nächsten Generationen, die da mal kommen werden. Und umso wichtiger ist es, dass wir diesen Dinosaurier auch in der Zukunft irgendwie am Leben erhalten werden.
Das hast du ganz zauberhaft gesagt und ich glaube, das ist enorm wichtig. Der Blick über den Tellerrand, über das eigene Selbst hinaus. Es ist so viel im Wandel, auch gerade rechtlich, was Gesetzgebung angeht. Und so habe ich eben die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten, diesen Beruf, den man eben so liebt. Stefan, warum stellst du deine Freizeit in den Dienst der Anwaltschaft?
Ja, nur in der Freizeit, das muss man vielleicht gleich voranstellen, ist es alleine nicht zu schaffen. Tatsächlich bin ich auch sehr dankbar meinen Kolleginnen und Kollegen hier in der Kanzlei, dass sie mich so auch zu einem gewissen Teil auch freistellen von den Kanzleiaufgaben, damit man den Aufgaben als Kammerpräsident dann eben auch wirklich intensiv nachkommen kann. Das ist eine reine Freizeitbeschäftigung, ist das nicht, zumal ich auch noch im Landesverband der freien Berufe als Vizepräsident tätig bin. Das ist mir auch ein sehr großes Anliegen und ist mir auch sehr wichtig. Dazu gekommen bin ich über die Referendarausbildung. Und zwar hat mich das muss schon fast 20 Jahre her sein, hat mich ein befreundeter Richter, der seinerzeit auch Referendar-Arbeitsgemeinschaftsleiter war, angesprochen und gesagt, mir ist das hier alles viel zu justizlastig. Kann denn nicht auch mal ein Anwalt hier das waren alles noch vor der Zeit, bevor die Rechtsberatungsstation dann eben auch von der Anwaltschaft sehr intensiv betreut worden ist. Der fragte mich, kann man denn nicht auch mal ein paar Unterrichtseinheiten von einem Anwalt machen, der dann auch was über den Anwaltsberuf erzählt. Und das war für mich unheimlich spannend, unheimlich interessant und das habe ich gerne angenommen und hatte auf die Weise dann auch sehr intensiven Kontakt mit der Kammer, bin dann dort auch über dieses Engagement dann eben auch in den Vorstand gewählt worden und habe dann eben gemerkt, wie wichtig diese ehrenamtliche Tätigkeit ist, weil was mir auffällt, der Anwaltsberuf ist in der öffentlichen Wahrnehmung immer noch ganz vielen Missverständnissen ausgesetzt, nicht? Also die Anwaltschaft, also wenn man diesen Begriff Rechtsverdreher doch relativ häufig hört, ich muss ehrlich sagen, mich trifft das. Ja, ich sehe uns Anwältinnen und Anwälte nicht als Rechtsverdreher, sondern eben als Organe der Rechtspflege. Und das muss auch in der Öffentlichkeit, denke ich, besser platziert werden. Wir werden auch ständig bedroht durch die Politik, das muss man ja auch sehen, die das Prinzip der freien Berufe ja insgesamt nicht versteht, nicht? Und das ist auch der Grund für mein Engagement beim Landesverband der freien Berufe, dass wir haben hier im Lande durch die Kommunikation und den Kontakt mit der Politik doch einiges erreichen können. Das ist das Wichtige. Kommunikation ist wichtig. Und dann geht es natürlich, wie Sabine ja auch schon gesagt hat, darum, den Berufsstand vor Fehlentwicklungen zu schützen. Steffi, du sagtest das ja auch, die rechtlichen Entwicklungen sind vielgestaltig immens. Und wenn man dann nicht rechtzeitig, wir haben das ja alles in der Vergangenheit auch erlebt, wenn man nicht rechtzeitig den Fuß in die Tür stellt, dann wird sie einem zugeschlagen, nicht? Und das zu verhindern ist, denke ich, eine ganz wichtige und eine ganz wesentliche Aufgabe.
Das glaube ich auch. Und immer, wenn es um rechtliche Rahmenbedingungen geht, fallen mir immer gleich irgendwelche Meldepflichten ein. Da ist in den letzten Jahren so viel Ungutes passiert und da kriege ich immer so einen Kamm. Weil auch das häufig, was aus Brüssel kommt, finde ich immer mit so einem Generalverdacht verbunden ist gegenüber der Anwaltschaft. Das macht mich gelegentlich ein bisschen wütend, bin ich ganz ehrlich. Und weil du es gerade gesagt hast, mich trifft das auch. Wenn man draußen immer hört, also selbst mit Bekannten, wenn die sich unterhalten, ohne nachzudenken, dass zufällig ein Anwalt dabei steht, immer dieses, ach ja, da kommt wieder der Rechtsverdreher ums Eck. Das trifft mich tatsächlich auch, weil wir sind alles, aber nicht das, sondern man verhilft ja Menschen zu ihrem Recht. Und dafür muss ich das Recht nicht verdrehen, wenn ich gut bin. Das sollte ich auch nicht. Aber schöner Punkt, den du da angesprochen hast. Apropos Ehrenamt. Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit sind wir ja quasi mittendrin in den Kammern. Und ich möchte super gern mit euch gemeinsam einen Blick hinter verschlossene Kammertüren werfen. Was die Kammern eigentlich so machen, wofür sie zuständig sind, haben wir schon in Folge 32 besprochen mit zwei ganz, ganz lieben Kollegen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal alles erörtern. Die Folge verlinke ich nochmal in den Shownotes. Über eure beiden Kammern im Speziellen haben wir aber noch nicht gesprochen. Das möchte ich jetzt gern nachholen. Sabine, erzähl doch mal ein bisschen was über deine Kammer. Wie viele Mitglieder habt ihr? Gibt's was Besonderes an deiner Kammer? Lass uns teilhaben.
Ja, die Rechtsanwaltskammer Sachsen ist eine der sogenannten Flächenkammern. Das heißt, die Kammer ist für sämtliche Kolleginnen und Kollegen, die im Freistaat Sachsen zugelassen sind, zuständig. Der Sitz der Kammer ist in der Landeshauptstadt in Dresden. Und die Geschäftsstelle ist wirklich mit ganz engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesegnet, die immer mehr werdenden Aufgaben ja zu erledigen haben. Ne? Also gerade wenn man sich anschaut, was in der Geldwäscheaufsicht beispielsweise seit 2017 an Aufgaben dazugekommen ist, was auch jetzt mit der BRAO-Reform nach an weiteren Aufgaben auf uns zukommt, da wird es nicht langweilig, da ist immer genug zu tun. Und auch der Vorstand, der bei uns aus 23 Vorstandsmitgliedern besteht, ist da sehr engagiert dabei und Ich glaube, der Alltag ist dann doch eher von vielen administrativen Sachen geprägt, die gar nicht so spannend sind. Was ich immer sehr schön finde, wenn ich so als Leipzigerin nach Dresden zur Kammer komme, ist, dass unmittelbar vor der Kammer ist in der Nähe der Elbe ein Rosengarten. Da wachsen über 100 verschiedene Rosensorten. Und gerade jetzt im Frühjahr, wenn so die Knospen langsam kommen, ist das wirklich ein ganz herrlicher Ort, um einfach mal 10 Minuten durchzuschnaufen, wenn man mal eine kurze Pause an der frischen Luft braucht. Das ist immer eine sehr schöne Ergänzung zum dann doch eher sachlichen Kammeralltag.
Das klingt ganz, ganz zauberhaft. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in Berlin bei der Bragdamm mithalten können. Wir können natürlich kurz vor die Tür treten und uns die S-Bahn angucken und dann Alexanderplatz. Oder ein Lieblingsplatz von mir, einen schönen Platz haben wir doch in der Nähe, die Jannowitzbrücke. Und weil du es gerade sagtest, engagierte Geschäftsführung, liebe Grüße an Jacqueline. Die ist tatsächlich immer auf Zack und die schickt mir auch ganz oft, da freue ich mich immer riesig, wenn irgendwas brandaktuell ist, kriege ich immer gleich eine Mail, damit ich unsere Homepage aufpeppern kann sozusagen.
Gebe ich selbstverständlich weiter.
So, Stefan, du natürlich bitte auch. Die wichtigsten Fakten zu deiner Kammer, was ist bei euch so besonders?
Na, also als erstes müssen wir uns ja nicht mit einem Rosengarten zufrieden geben. Wir sind ja im Land, wo andere Urlaub machen und haben sowohl eine fantastische Seenlandschaft hier als auch die Ostsee direkt vor der Tür. Von daher ist für Erholung gesorgt, wenn man aus dem Kammeralltag einmal hinaustreten möchte. Wir sind hier in Schwerin, das ist tatsächlich eine Besonderheit, weil eigentlich nach der Gesetzeslage die kann man am Ort des jeweiligen OLG sein sollen. Wir sind ja auch in der Landeshauptstadt in Schwerin. Unser OLG ist allerdings in Rostock. Das ist eine Besonderheit, die zur Zeit der Gründung der Kammer, das war im Jahr 1990, dann doch geklärt werden musste. Aber wir hatten damals, also ich natürlich noch nicht, ich war zu der damaligen Zeit noch nicht Anwalt, aber meine Vorgänger und die damaligen Gründungsmitglieder hatten den Wunsch, die Kammer an den Ort des politischen Geschehens zu setzen, weil man damals schon erkannte, dass die politischen Kontakte dann durchaus eine große Rolle spielen könnten. Und das war ja auch so und hat sich ja auch so bestätigt. Ja, wir sind natürlich auch in unserer kleinen Kammergeschäftsstelle mit vielen Alltagsfragen beschäftigt, die allerdings dann auch immer wieder Herausforderungen mit sich bringen. Meine liebste Aufgabe ist die Beratung der Mitglieder. Das ist zwar nicht die intensivste Aufgabe, das ist leider das Beschwerdewesen, wobei man ja auch zur Ehrenrettung der Kolleginnen und Kollegen sagen muss, dass ja auch fast 90% oder so sind ja folgenlos. Also die sind ja Missverständnisse in erster Linie. Aber man muss das sehr, sehr intensiv und auch sehr sorgfältig alles betreuen und begleiten. Also dass die Beratung der Mitglieder ist sicherlich das Schönste und das Beste. Und da hat man auch sehr viele Konstellationen, berufsrechtliche Fragestellungen, die durchaus ja nicht immer leicht zu beantworten sind, nicht? Und mit denen sich der Vorstand beschäftigt. Wir haben einen kleinen Vorstand, nur 11 Vorstandsmitglieder, die sich allerdings alle sehr intensiv mit den Herausforderungen und Fragen beschäftigen müssen. Also wir machen ja Berufsausbildung, wir müssen die politische Kommunikation sicherstellen, das Beschwerdewesen ist wichtig, das Zulassungswesen ist wichtig, die Beratung der Mitglieder, wie schon gesagt, ist wichtig und für all diese Aufgaben gibt es natürlich Vorstandsmitglieder, die sich aber, gerade weil wir so wenige sind, ja auch eigentlich mit allen Fragen des Kammeralltags beschäftigen müssen. Wir können also uns nicht so extrem spezialisieren, auch in der Geschäftsstelle geht das nicht, sondern die Geschäftsstellenmitarbeiter, die alle unglaublich fleißig sind und auch sehr kompetent sind, beschäftigen sich mit einer Vielzahl von Themenbereichen und das macht natürlich auch so ein bisschen die Kompetenz aus, nicht? Also ich finde das, glaube ich, das ist im Ergebnis ganz gut, weil man eben auch auf diese Weise eine Vertretung sicherstellen kann. Wir sind ein großes Land, wir haben eine kleine Mitgliederzahl, das bringt natürlich Herausforderungen mit sich, nicht? Wir müssen viele Dienstleistungen zur Verfügung stellen für wenig Mitglieder und vor allem das größte Problem, was wir haben, und das ist schon besonders, wir haben sinkende Mitgliederzahlen nicht nur seit kurzem, sondern seit über 5 Jahren. Ja, und das bringt natürlich Herausforderungen mit sich für die Anwaltschaft an sich hier im Lande, für die Rechtspflege als Ganzes und natürlich, und das kann man auch durchaus auch ausdrücklich sagen, für unseren Kammerhaushalt. Auch da sind natürlich Schwierigkeiten mit verbunden. Ja, vielleicht ja, das dazu.
Das ist nicht von der Hand zu weisen. Zu den Zahlen kommen wir gleich noch. Ich finde, man kann auf jeden Fall festhalten, das Besondere an euch ist, ihr seid eine kleine Kammer und klein ist immer gut. Das sage ich jetzt nicht, weil ich klein bin, aber ich finde klein immer gut und hat immer meine besondere Sympathie. Bevor wir jetzt eben zu den Zahlen kommen, Stefan, die du eben schon ein bisschen angedeutet hast, ich will noch ein bisschen Kammer-Gossip. Das kennen die Zuhörerinnen und Zuhörer schon und die wollen das auch immer haben. Also natürlich im Rahmen der Verschwiegenheitspflicht ist klar. Aber das schönste oder verrückteste Erlebnis im Kammeralltag war, Stefan, fang du mal an.
Ja, was ich besonders schön finde und was mir immer wieder und seit vielen Jahren immer wieder große Freude macht, sind die Vereidigungen. Man kann natürlich dazu kommen und sagen, ja, das ist ein langweiliger Vorgang, der sozusagen sich immer in derselben Art und Weise wiederholt. Nein, das muss nicht sein. Man muss sich mal angucken, was für Kolleginnen und Kollegen da neu hinzutreten in die Anwaltschaft. Die haben alle einen individuellen Lebenslauf. Und das kann man dann auch erwähnen und auch besprechen. Also da lege ich großen Wert drauf. Und was mich besonders freut, wenn dann auch mal Lebenspartner, Ehegatten, Eltern, Kinder auch mal mitkommen dazu, denn das ist ja sozusagen das Ende einer Ausbildungszeit und der Beginn der Berufstätigkeit. Das ist ja eine ganz wesentliche Weichenstellung im Leben, nicht? Und das kann man auch, glaube ich, mal so mit ein bisschen Festlichkeit begehen und mit ein paar Worten begehen. Also ich tue das dann auch sehr gerne. Da freue ich mich immer sehr, wenn neue Kolleginnen und Kollegen hinzukommen. Nicht nur, weil es so wenige sind, sondern ganz generell auch schon als es mehr waren. Das finde ich eigentlich besonders schön, muss ich so sagen. Dann haben wir auch etwas installiert, was vorher nicht so da war, nämlich Gratulationsveranstaltungen für die neu hinzutretenden Assessoren, also die Abgänger, dass die eben auch geehrt werden und auch mit einem kleinen Geschenk geehrt werden. Da ist die Kammer dabei, da ist unsere Justizministerin dabei. Das sind Veranstaltungen, die sind natürlich sehr festlich, aber das ist ja auch angemessen und ich finde, das sollte auch durchaus vielleicht auch ein bisschen Vorbild sein. Ja, das sind schöne Dinge, die auch immer sehr viel Freude machen. Verrückt kann man sagen, ja, was ist verrückt? Der Alltag ist verrückt manchmal, nicht? Also was, wenn man die Eingangspost in der Kammer sieht, dann wundert man sich über das eine oder andere doch sehr verrückte Schreiben, was da zu finden ist. Also man staunt immer, was einem alles einfallen kann, worüber man sich überhaupt beschweren kann. Und natürlich kommt dann auch immer die Krähentheorie, ja, ihr tut ja nichts gegen eure Mitglieder und so. Nicht, also eine Krähe hakt der anderen kein Auge aus. Wir wissen alle, dass das so nicht stimmt. Aber das, da hat man also, wir haben einen Ordner mittlerweile, in dem wir die verrücktesten Dinge sammeln. Und ab und zu kann man sich das mal angucken und dann staunt man schon, auf welche Ideen Menschen kommen. Aber damit sind wir als Anwältinnen und Anwälte ja sowieso ständig konfrontiert. Und das ist uns, glaube ich, nicht fremd.
Nee, gar nicht. Und ich glaube, das macht ja ab und zu auch so ein bisschen den Überraschungseffekt und die Unterhaltung, tatsächlich den Unterhaltungsfaktor auch ein bisschen aus. Es gibt, man könnte immer sagen, ich habe das mit ganz vielen Kollegen schon besprochen, immer wenn du denkst, so, jetzt habe ich alles gesehen, gehst du ins Büro und denkst, ach, guck, das ist aber neu und das hätte ich mir nicht träumen lassen. Das finde ich tatsächlich auch sehr unterhaltsam. Vereidigung. Weil du das gerade sagst, ich kann mich noch erinnern, als ich in Hamburg vereidigt wurde, da, ich glaube, Herr Kuri hatte einen Termin und es hat dann meine liebe Kollegin Annette Voges die Vereidigung übernommen. Eine unfassbar coole, kluge, lässige Frau und wie sie da stand, auch schon in dem Outfit, so besonders lässig, aber trotzdem so wahnsinnig kompetent, habe ich gedacht, boah, wenn ich groß bin, will ich sein wie die. Hat jetzt nicht geklappt. Ich bin ganz anders, aber ich glaube, ich bin trotzdem so in Ordnung. Aber diesen Moment werde ich nie vergessen. Und ich war tatsächlich eine der wenigen, die ganz alleine da war. Ansonsten waren wirklich die Familien mit dabei. Oma, Opa, also ein Riesenbohai. Und das ist doch auch schön, weil es ist ja ein großer Schritt und man hat so lange Jahre darauf hingearbeitet. Nur kann man das ruhig auch ein bisschen festlich machen. Sabine, jetzt will ich auch noch Kammergossip von dir. Kannst du und willst du nachlegen? Verrückt oder schön oder was auch immer?
Ich kann mich da eigentlich Stefan nur vollumfänglich anschließen. Also das Thema interessante Posteingänge, das kommt bei uns ganz genauso vor. Manchmal weiß man nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder erlaubt sich da jemand einen Scherz? Aber nein, es ist dann meistens doch zumindest vom Absender ernst gemeint. Ich habe auch so den Eindruck, die Briefe an die Kammer sind Google-Bewertungen Next Level. Also das, wo man früher seine Unzufriedenheit über gewisse Prozessausgänge die vielleicht auch überhaupt nicht von der Kollegin und dem Kollegen beeinflusst werden können, zum Ausdruck bringen möchte. Da hat man seinen Frust früher halt bei Google rausgelassen und das reicht heute irgendwie nicht mehr. Und dann wird halt das nächste Level erklommen und das sind dann Briefe an die Kammer. Also die Eingangszahlen in den Beschwerdeabteilungen, die sind weiterhin wachsend, obwohl die Qualität der Rechtsberatung eher immer besser wird als schlechter, ist zumindest mein persönlicher Eindruck. Und dass ja vieles einfach auch Kommunikationsprobleme sind, wie so oft im Leben. Ne? Aber wir waren ja bei der Frage, was ist denn so besonders im Kopf bleibend? Und ich kann mich da Stefan bei dem Thema Vereidigung nur anschließen. Also das sind wirklich so die schönsten Termine, die es gibt, finde ich. Wir vereidigen jeden Mittwoch, immer Mittwoch um 11 Uhr finden unsere Vereidigungen statt. Und ja, ich genieße diese Termine sehr. Seitdem ich Präsidentin bin, muss ich mich da aus Zeitgründen leider ein bisschen zurückhalten. Aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich doch die Gelegenheit habe, das zu machen. Einfach, weil ich es wahnsinnig spannend finde, wer dort zugelassen wird, also welche unterschiedlichen Wege die Kolleginnen und Kollegen dann auch gegangen sind. Stolze Eltern, stolze Großeltern, stolze Partner mit dabei. Ja, das finde ich auch immer sehr schön. In der Corona-Zeit ist das jetzt leider etwas zurückgegangen. Da haben wir uns dann darauf beschränkt, dass nur diejenigen, die vereidigt werden, teilnehmen können, weil auch unsere Räumlichkeiten begrenzt sind und wir dann natürlich auch jedes Risiko vermeiden würden. Und dann habe ich aber Folgendes gemacht. Ich habe gesagt, so, jetzt jeder hat ein Smartphone dabei, also Telefon raus. Und wir machen nicht nur Fotos, sondern wir können die Vereidigung, diesen Moment, damit man ihn immer noch mal nacherleben kann, so wie du, Steffi, gerade auch schon gesagt hast, das wird dann natürlich auf Video aufgenommen. Und es ist mal ganz niedlich, weil am Anfang sagt immer jeder, ach nee, ach nee, ach nee. So, und dann ist der Erste mutig und sagt, ach, hier ist mein Telefon und so. Und dann ziehen doch alle nach. Und ich finde es auch wirklich schön, dass man heute diese Möglichkeiten hat, das einfach so festzuhalten. Ich denke bei diesen Gelegenheiten natürlich auch immer an meine eigene Vereidigung zurück. Ich bin schon so lange zugelassen, dass ich nicht in der Rechtsanwaltskammer vereidigt wurde, sondern bei mir war das noch so während einer Strafverhandlung. Und also wenn ich eins hasse, dann ist es Strafrecht. Ja, das darf ich hier offen sagen, das ist kein Geheimnis. Und das allein war irgendwie schon so, Gott, oh Gott, oh Gott. Und das war wirklich das komplette Programm. Hinten die Schulklasse, der Angeklagte in Handschellen und Fußketten vorgeführt. Die heulende Verlobte saß auch noch irgendwo im Raum und dann, ach ja, hier ist ja noch jemand, der jetzt mal schnell vereidigt werden muss. Also das war schon so, dass ich mir dachte, wie, das war's jetzt? Also da finde ich das schon schöner, wenn wir jetzt einen angemessenen Rahmen dort geben können.
Also ich finde das ganz großartig und so kann sogar die Omi zu Hause, die vielleicht nicht mit konnte, nochmal gucken und dann vor Stolz platzen. Ich finde das eine ganz zauberhafte Idee. So, bevor wir uns komplett verplaudern, wobei ich jetzt gern da noch weiter drüber geschnackt hätte, ich fand es nämlich sehr nett, kommen wir vielleicht mal langsam zum eigentlichen Thema der Zukunft der Anwaltschaft. Das ist ja eigentlich ein perfekt geglückter Übergang von der Vereidigung zur Zukunft der Anwaltschaft. Kommen wir mal zu unserer Umfrage. Im Januar hat die BRAG eine Umfrage, diesmal beschränkt auf unsere 5 Ostkammern, also Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen durchgeführt, um eine Tendenz, die wir eben schon so ein bisschen am Rande erörtert hatten, weiter zu verifizieren. Es hat sich nämlich in der jährlichen Mitgliederstatistik gezeigt, dass wir in 2021 tatsächlich erstmals rückläufige Zahlen hatten, 2022 so ein bisschen Stagnation. Und das wollten wir uns weiter angucken. An der Umfrage haben tatsächlich fast 2000 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte teilgenommen. Und ich finde, ehrlich gesagt, gemessen an den Mitgliedern der 5 abgefragten Kammern, ist das recht respektabel, nämlich über 17%. So, mit euch beiden wollte ich das heute besprechen, da eure Kammern ja ganz fleißig mit am Start waren bei diesem Fragebogen. Einleitend zur Umfrage sei ganz, ganz kurz erwähnt, dass wir natürlich die ganz typischen Fragen zu soziodemografischen Merkmalen abgeklappert haben. Das interessiert jetzt heute aber nicht so, finde ich. Im Übrigen haben wir uns aber ganz besonders auf die Anwaltschaft in der Fläche konzentriert. Und vielleicht schauen wir uns gemeinsam mal so ein paar ausgewählte Fragen und Antworten an. Sabine, abgefragt haben wir unter anderem die Eingangszahlen. Das war von daher interessant, weil wir in 2020 und 2021 ja auch schon Corona-Umfragen gemacht haben. Da ist ja wieder ein bisschen Normalität ins Land gezogen. Also es können ganz normal Termine wahrgenommen werden. Wir wollten aber jetzt ganz grundsätzlich in euren Bezirken wissen, wie haben sich die Eingangszahlen entwickelt? Und wie sieht's so aus?
Ja, bevor wir zu den Zahlen kommen, erst nochmal wirklich ein herzliches Dankeschön an alle Kolleginnen und Kollegen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Ich weiß, das ist im Kanzleialltag so ungefähr das Letzte, was man da noch benötigt, dass man sich mit solchen ernsten Themen beschäftigen muss. Aber ich denke, gerade die große Zahl derjenigen, die teilgenommen haben, zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und dass es doch viele von den Kolleginnen und Kollegen da draußen beschäftigt. Und deswegen nochmal danke, dass sich da jeder die Zeit genommen hat, mit teilzunehmen. Und zu den Eingangszahlen, ja, das sind doch sehr überraschende Ergebnisse, wie ich finde. Man sagt ja eigentlich immer, dass Krisenzeiten für Berater gute Zeiten sind, weil es halt viele Probleme gibt, die irgendwie angepackt werden müssen. Doch die Umfrage spricht im Ergebnis eine ganz andere Sprache, nämlich, dass sich die Eingangszahlen sehr spürbar, nämlich um fast 40% verringert haben. Und ganz besonders betroffen sind die Einzelanwälte, denn da sind es fast 46%. Und das sind doch schon bedrohliche Zahlen, ne? Das ist nicht einfach nur Prozente, die weniger an Arbeit auf dem Schreibtisch liegen, wo man vielleicht noch sagen könnte, ach naja, dann habe ich halt mal eine Stunde eher Feierabend. Na, wir reden hier über wirtschaftliche Effekte, die das Ganze hat, ne? Jedes Mandat, das nicht kommt, das kann nicht verhandelt werden. Da kann keine Verfahrensgebühr verdient werden. Das sind einfach wirtschaftliche Einbußen, die damit einhergehen. Und gerade in diesen doch sehr unsicheren Zeiten und auch mit den Preissteigerungen, die wir allerorten erleben, sind das natürlich schon dramatische Entwicklungen. Die Frage ist natürlich, wo sind diese Mandate hin? Staut sich das irgendwo? Kommt das zu einem späteren Zeitpunkt? Wandert das irgendwo anders hin? Streiten sich die Leute weniger als vorher? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das der Fall ist.
Nee, das glaube ich auch nicht. Also ich glaube, wir leben in einer streitbaren Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass weniger gestritten wird. De facto sind das aber wirklich alarmierende Zahlen. Sabine, würdest du sagen, war das in allen Kammerbezirken festzustellen oder waren die einzelnen Kammern unterschiedlich stark betroffen?
Also man kann sagen, die Abweichungen nach oben und unten, das sind wirklich immer nur wenige Prozente gewesen. Also es sind schon alle Kammern davon betroffen. Wer besonders stark davon betroffen ist, das sind tatsächlich die Kolleginnen und Kollegen in Thüringen. Denn da hat mehr als die Hälfte der teilnehmenden Kolleginnen und Kollegen berichtet, dass sie niedrigere Eingangszahlen haben. Also dort scheint es besondere Effekte gegeben zu haben.
Sabine, glaubst du, dass die Antworten repräsentativ sind oder ist es das typische gesellschaftliche Phänomen, dass nur die sich äußern, bei denen es gerade drückt? Kennt man ja tatsächlich auch von allen möglichen Bewertungen im Internet, also mehr schlechte als gute, weil wenn es läuft, dann habe ich gar nicht das sachgedankliche Mitbewusstsein, dass ich mich vielleicht mal äußern soll. Glaubst du, ist es repräsentativ?
Also ich glaube, es sind nicht nur diejenigen, die gerade Zeit hatten, um an dieser Umfrage teilzunehmen, sondern du hast es angesprochen, wir haben ja auch Kanzleidaten und Ortsdaten abgefragt und da zeigt sich schon, dass es ein sehr repräsentatives Ergebnis ist. Denn es haben nicht nur Einzelanwälte teilgenommen, es haben auch Kolleginnen und Kollegen aus mittleren und größeren Kanzleien mitgenommen. Also es entspricht schon den tatsächlichen Gegebenheiten. Man darf natürlich auch nicht verhehlen, wir haben auch knapp 18%, die von steigenden Eingangszahlen berichtet haben, was ich persönlich aus der eigenen Statistik hier in der Kanzlei auch bestätigen kann. Das sind aber, glaube ich, eher wirtschaftliche Fragestellungen, gerade dieses ganze Thema Corona-Hilfen. Das hat natürlich bei vielen Unternehmen zu erhöhtem Beratungsbedarf geführt. Aber ich denke, gerade im Verbraucherbereich, wenn weniger Leute unterwegs sind, gibt es weniger geblitzte Autos, es gibt weniger Verkehrsunfälle und das schlägt sich dann sicherlich schon nieder in geringeren Eingangszahlen.
Ja, aber das ist doch ein guter Punkt. Also wenn tatsächlich 18% steigende Eingangszahlen vermelden, dann haben ja eben gerade, anders als ich vermutet habe, doch nicht nur die mitgemacht, die es gerade drückt. Und ich glaube, die Strafrechtler, weil wir es da vorhin schon hatten, die hat es zum Teil auch ein bisschen getroffen, weil wenn alle im Lockdown zu Hause hocken, wie willst du denn dann einbrechen, ne? Also die ganzen Strafverteidigungen sind dann natürlich auch ein bisschen zurückgegangen. Wobei bei BTM habe ich von einigen Kollegen anderes gehört.
Also, ja, das wundert mich nicht, ehrlich gesagt.
Das scheint im Lockdown ganz gut gelaufen zu sein, wie man hört. So, jetzt würde mich mal interessieren, welche Conclusio zieht ihr aus dem Ganzen? Stefan, was glaubst du, welche Konsequenzen diese rückläufigen Eingangszahlen nach sich ziehen? Glaubst du, viele Kolleginnen und Kollegen geben auf oder wird weiter gekämpft? Hast du da eine Idee?
Ja, also bei uns im Land ist ein Trend der Rückläufigkeit ja schon seit vielen Jahren zu verzeichnen. Und ich glaube, dass also keineswegs alle Kolleginnen und Kollegen aufgeben werden, aber doch auf jeden Fall einige. Es ist sehr spürbar, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen, die in der Fläche auf dem Lande tätig sind, die für aus meiner Sicht sehr wichtig sind, dann von diesen Effekten, die Sabine eben auch sehr ausführlich berichtet hat, besonders stark betroffen sind. In der Umfrage haben ja 15% der Befragten angegeben, in absehbarer Zeit die Zulassung zurückgeben zu wollen. Das kann aus finanziellen Gründen sein, das kann aber auch aus altersbedingten Gründen sein. Das kann man nicht so 100% differenzieren. Das wird ja auch in den Zulassungsverzichten gegenüber der Kammer nicht angegeben. Manche Kolleginnen und Kollegen schreiben tatsächlich was dazu und geben die Gründe an, und das sind dann aber meistens die Älteren, die dann tatsächlich aus altersbedingten Gründen dann etwas schreiben und sagen, ich bin jetzt schon 40 Jahre Anwalt und jetzt habe ich mir dann Ruhestand verdient und so nicht. Das stimmt natürlich. Aber es sind auch, und das finde ich dann sehr traurig und sehr schade, oftmals Kolleginnen und Kollegen, an die ich mich noch erinnern kann aus der Vereidigung, also wo die Vereidigung gerade im Prinzip erst vor einer kurzen Zeit gewesen ist und die dann auch dem Berufsstand dann schon wieder den Rücken kehren. Manchmal steht auch eine Anstellung dann in einem Unternehmen an, nicht? Das kommt dann auch, also wird gewechselt dann in eine unternehmensjuristische Tätigkeit, aber das lässt sich, wie gesagt, leider nicht so hundertprozentig nachvollziehen, aus welchen Gründen einen Austritt aus der Anwaltschaft dann erfolgt.
Ja, 15% finde ich aber ziemlich, ziemlich viel. Hast du eine Ahnung, was mit den entsprechenden Kanzleien passiert? Werden die übernommen? Werden die geschlossen?
Auch das ist eine Sache, die uns schon seit vielen Jahren beschäftigt. Tatsächlich ist es so, dass sich einige Kolleginnen und Kollegen, die in dieser Situation stehen, an die Kammer wenden, hilfesuchend an die Kammer wenden und um Unterstützung bitten, einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin zu finden, was leider oftmals nicht gelingt. 70% in der Umfrage haben angegeben, also 70% derjenigen, die nicht weitermachen wollen, haben angegeben, nicht nach einem Nachfolger zu suchen. Das ist also aus meiner Sicht schon die Folge der schlechten Nachfolgesituation, die wir hier haben. Das ist nicht die Ursache, sondern schon die Folge. Und das führt dazu, dass eine gewaltige Lücke entsteht in den Kanzleien, die auch nicht geschlossen werden kann. Es verbleibt natürlich ein Rest, der Nachfolger sucht, aber das sind nur 30% nach der Umfrage. Und ob diese 30% dann tatsächlich eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger finden, das ist bei der jetzigen Nachwuchssituation aus meiner Sicht überaus fraglich.
Das finde ich, klingt tatsächlich verheerend, weil die Lücke, die du eben angesprochen hast, die wird ja dazu führen, dass vielerorts gerade in der Fläche Beratungsangebote im Prinzip ersatzlos wegfallen. Jetzt frage ich mich aber, gut, diese 70%, die du eben genannt hast, von denjenigen, die aufhören, die haben gar nicht gesucht. Da weiß man dann natürlich jetzt nicht, haben sie nicht gesucht, weil sie davon ausgehen, sowieso niemanden zu finden, oder war einfach kein Interesse da? Was ich mich jetzt frage, wäre das nicht auf der anderen Seite eine riesen, riesen Chance für Neueinsteiger? Also jetzt mal ganz pragmatisch gedacht und quasi getreu dem Motto, wo Schatten ist, ist auch Licht. Chance meine ich in dem Sinne, dass ja eine Kanzleigründung erheblich vereinfacht wäre. Ich muss ja nicht alle Strukturen neu aufbauen. Ich muss mich nicht um Personal kümmern, um die Büroausstattung. Also wenn ich jetzt plane, mich selbstständig zu machen, ich könnte ja einfach eine bestehende Kanzlei übernehmen und da einsteigen und bestehende Strukturen und Mandate übernehmen. Sabine, wie siehst du das? Wäre das nicht eine phänomenale Chance?
Ja, ich sehe da tatsächlich auch Licht, vielleicht erstmal nur ein kleines Teelicht am Ende des Tunnels, aber ich hoffe, dass wir auch als Kammern da Maßnahmen entwickeln können, dass das doch ein ordentlicher Scheinwerfer wird, ein schöner Supertrooper. Ich denke, es war noch nie so einfach wie heute, eine Kanzlei zu übernehmen oder eine Kanzlei zu gründen. Wir leben in interessanten Zeiten. Wir haben in den letzten 2,5 Jahren viel über Digitalisierung auch in Anwaltskanzleien gelernt und ausprobiert. Das heißt, es gibt kaum noch Distanzen, die eine Rolle spielen, wenn es um Beratungen geht. Natürlich verkaufen wir am Ende des Tages Vertrauen. Man muss sich auch mal in die Augen schauen können. Das wird auch immer bleiben. Aber es ist heute deutlich einfacher, als es vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren war. Die demografische Entwicklung spielt den Berufseinsteigern von heute auch absolut in die Karten. Viele Kolleginnen und Kollegen geben im Moment aus Altersgründen ihre Zulassung zurück oder werden das in den nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren tun. Insbesondere hier auch in den neuen Bundesländern haben wir auch das Phänomen, dass viele Kollegen aus den alten Bundesländern Anfang der 90er Jahre hierher gekommen sind und die haben jetzt halt auch ihre 30 Jahre Berufserfahrung rum und bewegen sich langsam in Richtung verdiente Pensionszeit. Das zusammenzubringen, das ist, denke ich, die große Herausforderung. Und da müssen wir uns auch mit dem Thema Referendarausbildung, interessante Praktika mal beschäftigen. Da müssen wir uns auch beschäftigen, wie man da ein Netzwerk schaffen kann, dass man zueinander findet. Für die Gründung selbst braucht es ja gar nicht so viel. Das ist ja auch ein wunderbarer Vorteil, den wir als Anwälte haben. Ich brauche einen Laptop, ich brauche ein Telefon und ich brauche neuerdings ein Kartenlesegerät für die BA-Karte. So, das war's. Alles andere ist dann schon nice to have. Und das macht es mir halt auch so möglich, sehr niedrigschwellig zu starten. Das heißt, wir haben den wunderbaren Vorteil, wir sind halt nicht das große Industrieunternehmen, das große produzierende Gewerbe, wo ich erstmal für 5 Millionen irgendeine Anlage hinstellen und finanzieren muss und weiß, ich bin bis zum Ende meines Berufslebens verschuldet, um das irgendwie wieder abarbeiten zu können. Das haben wir nicht. Wenn ich an meine eigene Gründung, die liegt jetzt fast 10 Jahre, ein bisschen mehr als 10 Jahre sogar zurückdenke, das, was wir an Geld gebraucht haben, dafür kannst du heute keinen Gebrauchtwagen kaufen. Also der Kapitaleinsatz, das ist das Humankapital, was man braucht. Ne? Man braucht aber kein wirkliches finanzielles Kapital. Und gerade dann, wenn halt Infrastrukturen schon da sind, also wenn Kanzleiräume da sind, wenn man einfach weiß, in der Straße sitzt der Anwalt, dann ist es auch manchmal egal, ob da ein Name am Schild fehlt oder ob da ein neuer Name hinzukommt, weil da weiß man einfach, da muss ich hin, wenn irgendetwas ist. Und deshalb denke ich, dass die Gründung doch relativ einfach sein kann. Und es ist ja nicht, dass man sich da ins gemachte Nest setzt. Nein, das ist natürlich viel Arbeit. Das ist auch häufig ein Generationswechsel, der dann stattfindet. Das ist auch für Angestellte eine gewisse Herausforderung. Aber am Ende des Tages kann das gelingen. Man muss es halt nur versuchen und man muss es halt auch wollen. Und ich befürchte, dass bei einigen Kollegen und Kollegen, die gesagt haben, dass sie nicht nach einem Nachfolger suchen, das auch daran liegt, dass das einfach mal ganz unangenehme Themen sind, die wir hier anfassen. Ne? Also wer beschäftigt sich gerne mit der eigenen Vergänglichkeit? Wer beschäftigt sich gerne mit der Frage, in 5 Jahren kann ich das nicht mehr machen, was ich heute mache? Das schiebt man so weit weg, bis es irgendwann zu spät ist. Denn wenn man über Nachfolgeregelungen nachdenkt, dann ist das nicht, Montag ist da jemand, der übernimmt das, was ich Freitag auf dem Schreibtisch gelassen habe, sondern wir reden wirklich über eine lange Übergangsphase, die sich durchaus auch mal über 1-2 Jahre erstrecken kann, was aber auch gut ist, weil das ist für beide Seiten gut. Der Nachfolger, die Nachfolgerin, die kann sich langsam daran gewöhnen, kann langsam einsteigen. Und derjenige, der sich aus dem Berufsleben verabschieden möchte, wir wissen ja alle, wie es ist, von 100 auf 0, da fällt man ganz schön hart. Auch da kann man dann sozusagen eher das Ganze etwas abschmelzen lassen. Und dann fühlt es sich für beide Seiten auch besser an.
Ich glaube auch, vielleicht ist das mal tatsächlich ein Thema, über das man vertieft nachdenken muss, wie man Aussteiger und Einsteiger zusammenkriegt. Ich kenne das tatsächlich von vielen Kollegen, die aktiv, wenn sie planen, was weiß ich, im Lotto gewonnen oder einfach keine Lust mehr zu arbeiten, Rente, aktiv anfangen zu suchen und zwar eine ganze Ecke, bevor sie dann tatsächlich selber den Laden verlassen wollen, damit du eben genau diese Übergangsphase hast. Die haben ein gewisses Verantwortungsgefühl gegenüber ihren eigenen Mandanten und wollen dann eben so peu à peu ganz sanft den Übergang gestalten, damit alle in guten Händen sind. Wenn wir jetzt dran denken, dass 15% in absehbarer Zeit ihre Zulassung zurückgeben wollen, Ausbildung, Refas. Ich meine, wir Anwälte sind nicht allein auf der Welt, wobei wir uns ohne unsere guten Seelen an der Front häufig sehr, sehr alleingelassen fühlen. Also ich mich jetzt frage, wenn 15% der Kanzleien geschlossen werden, also der teilnehmenden Kanzleien, wird sich das nicht auch auf den Ausbildungsberuf Refa auswirken? wirken? Welches fallen ja dann schlicht Ausbildungsbetriebe weg?
Ja, also da bin ich ein wenig zuversichtlich, was das betrifft, weil nach meiner Erfahrung und nach dem, was ich aus der Kammer zu den Ausbildungsverträgen weiß, verhält es sich so, dass vor allem die etwas wirtschaftsstärkeren und auch größeren Kanzleien die Ausbildung stemmen. Das sind die Kanzleien, die also durchaus nicht mit einer Aufgabe des Berufs oder Schließung der Kanzlei zu kämpfen haben, sondern die Ausbildung halt dort auch vor allem für den eigenen Bedarf für die Zukunft durchführen. In den kleineren Kanzleien, das sind ja häufig die älteren Kolleginnen und Kollegen, die dann in kleineren Kanzleien, auch Einzelkanzleien tätig sind, wird die Ausbildung in dem Umfang eigentlich aus meiner Sicht und aus meiner Kenntnis nicht betrieben. Das sind hauptsächlich die wirtschaftlich etwas stärkeren Kanzleien, die das machen und die werden auch weiterhin für ihren eigenen Bedarf auch zunehmend die Ausbildung durchführen. Wir haben zum Thema Ausbildung, wir haben da eine andere Problematik, nämlich dass wir insgesamt ein zu geringes Interesse der Auszubildenden haben, sich für den Beruf der oder des Rechtsanwaltsfachangestellten zu bewerben und da muss sicherlich gegengesteuert werden, was die Berufschancen, was die Zukunftsperspektiven und natürlich auch das Einkommen betrifft. Da gibt es natürlich einige Pläne, die wir auch in der Kammer diskutieren. Wir haben hier im Lande, das kann man eigentlich kaum erzählen, so im Durchschnitt der letzten Jahre so etwa 35 Auszubildende pro Jahr. Fürs ganze Land wohlgemerkt, nicht? Und für ein ganzes Jahr. Das bei drei Berufsschulstandorten, ich bin schon ganz glücklich und ich hoffe, dass niemand aus dem Bildungsministerium hier mithört, dass uns die drei Berufsschulstandorte nach wie vor erhalten geblieben sind. Denn wenn die zusammengestrichen würden, beziehungsweise komprimiert auf einen einzigen Standort Blockunterricht in einem zentralen Standort, dann wäre es mit der Ausbildung noch schwieriger. Also das, da sehe ich die Probleme eher weniger bei den Kanzleischließungen als vielmehr bei den beruflichen Perspektiven, die vielleicht nicht in die jungen Kolleginnen, also die jungen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht so ansprechen, wie es sein müsste.
Ich glaube, das liegt aber auch so ein bisschen an der falschen Vorstellung von dem Ausbildungsberuf. Wir haben jetzt inzwischen 3 Podcast-Folgen dazu aufgenommen, hatten ganz, ganz tolle Gäste dabei, Jungs, Mädels, alles dabei, auch Rechtsfachwirte. Ich verlinke die Folgen nochmal in den Shownotes. Also es ist wirklich ein sehr, sehr vielseitiger, toller Ausbildungsberuf und man hat durchaus Aufstiegschancen. Man kann sich auch noch zum Rechtsfachwirt dann emporschwingen, wenn man das denn möchte. Müssen muss das sicher keiner. Aber ich war sehr überrascht, wie positiv und ja, ich will gar nicht sagen verliebt in den eigenen Job, aber doch begeistert alle unsere Gäste waren. Wie gesagt, ich verlinke das nochmal in den Shownotes. Aber jetzt schließt sich daran eine Frage an. Wenn 15% aller Befragten absehbar ihre Zulassung zurückgeben, habe ich dann ein Problem mit der Referendarausbildung? Also gerade wenn ich in der ländlichen Gegend wohne und vielleicht einen Ausbilder vor Ort suche und ich berücksichtige, dass ja sowieso nicht jeder Anwalt ausbildet, von denen, die es aber tun, jetzt noch welche ihre Zulassung zurückgeben, ist das vermutlich gar nicht gut. Sabine, was sagen uns die Zahlen in der Umfrage dazu und wie siehst du das Problem, wenn es denn eins ist?
Ich sehe da in der Tat ein Problem, denn fast 70% der Kolleginnen und Kollegen, die an der Umfrage teilgenommen haben, bilden keine Referendare aus. Das heißt, die Referendarausbildung wird von den verbleibenden 30% gestemmt. Und du hast es gerade erwähnt, 15% wollen ihre Zulassung zurückgeben. Ob das nun gerade auch diejenigen sind, die ausbilden, das haben wir anhand der Umfrage nicht ganz erkennen können. Aber es ist doch zumindest zu befürchten, dass der eine oder andere Referendar-Ausbildungsplatz davon auch betroffen sein wird. Das heißt schlichtweg, wir kümmern uns nicht um unseren eigenen Nachwuchs. Also es ist einfach paradox. Auf der einen Seite sagt man, ich finde keinen Nachfolger für meine Kanzlei. Auf der anderen Seite sind es so wenige Kolleginnen und Kollegen, die sich in der Referendarausbildung engagieren und einen Ausbildungsplatz in der Kanzlei bereitstellen. Das muss deutlich ausgebaut werden. Wir sehen den Bedarf ja nicht nur in den eigenen Kanzleireihen, sondern wir sehen den Bedarf ja auch an vielen anderen Stellen.
Auf jeden Fall kein schöner Trend. Und ich bin der Meinung, wir sollten uns alle darum sorgen, dass der Anwaltsberuf Beruf weiter Zuwachs erhält. Was ich mich frage, was ist denn der Grund dafür, dass so wenige Kolleginnen und Kollegen ausbilden? Also ich hoffe sehr, dass es nicht sowas wie eine Nach-mir-die-Sintflut-Mentalität ist. Kann ich mir ehrlich gesagt auch überhaupt nicht vorstellen. Aber welche Gründe vermutest du denn, Stefan? Warum bilden nicht mehr Kolleginnen und Kollegen aus?
Gut, wir haben hier in unserem Land eine besondere Situation. Ich kann für uns hier in unserem Land sagen, das liegt nun definitiv weniger an der fehlenden Bereitschaft der Kolleginnen und Kollegen, sich in der Ausbildung zu engagieren, sondern vor allem auch an der Tatsache, dass wir schlicht und einfach zu wenige Referendarinnen und Referendare haben. Selbst wenn alle Kanzleien sich um Referendarinnen und Referendare bemühen würden, wäre es nur ein geringer Teil, der überhaupt in den Genuss käme, eine entsprechende Ausbildung zu machen. Man muss dazu sagen, dass die Referendarinnen und Referendare, was ihnen absolut zusteht und was völlig richtig ist, sich sehr wohl auch schon anschauen, bei wem sie eine Ausbildung oder sag ich mal während der Station dann eben auch tätig werden. Das ist völlig in Ordnung und da findet natürlich auch eine gewisse Selektion statt. Da sind die kleineren Kanzleien leider im Nachteil, auch wenn das objektiv vielleicht überhaupt keinen Grund dafür gibt, denn natürlich sind auch kleinere Kanzleien durchaus interessant. Und sie sind vor allem auch die Kolleginnen und Kollegen, die in kleineren Kanzleien arbeiten, sind natürlich genauso kompetent und in ihren jeweiligen Fachbereichen dann eben auch stark vertreten. Aber das findet nicht so großen Anklang. Wir haben hier im Jahr 2006 den höchsten Anteil an Referendaren gehabt, das waren weit über 100. Und das ist in der Zwischenzeit bis 2016, 17 auf 30 im Jahr abgesunken. Das ist eine katastrophale Zahl. Mittlerweile ist es wieder gestiegen, was an der Verbesserung der Ausbildung liegt und auch an der Verbesserung der Vergütung und der Rahmenbedingungen, die mittlerweile von der Landesregierung dann beziehungsweise dem Landesparlament dann eben auch beschlossen worden sind. Aber von denen kommen viele aus auswärtigen Bundesländern und gehen zumeist leider nach der Referendarausbildung dann auch wieder in ihre jeweiligen Herkunftsländer zurück. Nein, also eine Nach-mir-die-Sintflut-Mentalität kann ich hier bei uns im Lande nicht erkennen. Die Kolleginnen und Kollegen sind in der Tat bereit, Referendarausbildung zu machen und sie machen das überwiegend auch wirklich gut. Wir haben uns mit dem Thema auch schon sehr intensiv beschäftigt, zusammen mit den Stationsausbildern. Das kann man schon sagen, dass die viele Kolleginnen und Kollegen, die Referendare ausbilden, das gerne machen, das gut machen. Aber es sind einfach keine ausreichenden Referendarzahlen vorhanden, um sich überhaupt, um die Interessenten überhaupt abzudecken.
Muss man als Kollege, der denn gerne ausbilden möchte, um eben vielleicht für ein späteres Aussteigen sich schon die Nachfolge heranzuziehen, auch ein bisschen berücksichtigen, dass wir einfach beherrscht sind von Angebot und Nachfrage. Also ich erlebe es bei ganz vielen Kolleginnen und Kollegen, die bieten richtig was, die investieren richtig Zeit. Aber vielleicht gucken wir uns mal an, was denn die Vorteile sind, wenn ich Referendare ausbilde. Sabine, ich weiß, du brennst dafür. Warum glaubst du, es lohnt sich, diese Zeit zu investieren und Referendare auszubilden?
Es lohnt sich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Natürlich darf man nicht verhehlen, es ist zeitintensiv. Ne? Zeit ist ein wertvolles Gut, gerade für Kolleginnen und Kollegen in kleineren Kanzleien, die ja wirklich selbst in der Mandatsarbeit stehen, vielleicht auch nicht so viel Unterstützung durch Refas bekommen, weil sie keine finden. Das heißt, dass da alles auf dem Schreibtisch landet und dann soll ich auch noch ausbilden. Ich kann verstehen, dass es da erstmal so eine gewisse Zurückhaltung gibt, weil die Zeit natürlich anderweitig auch eingesetzt werden kann. Aber man muss hier, glaube ich, auch mal sich der Verantwortung bewusst sein, die wir haben. Das ist auch kein typisches Ausbildungssystem, diese Referendarausbildung. Das ist was Besonderes, was auch wieder den freien Beruf so prägt, dass man diese Praxiseinblicke bekommt. Ich finde es immer wieder faszinierend, wenn wir Referendare haben, wie frisch und unverbraucht die auf Fälle schauen. Also losgelöst, ob Referendar oder wissenschaftlicher Mitarbeiter oder jemand, der gerade anfängt, aber diese Betriebsblindheit, die man sich im Alltag als Anwalt unbewusst aneignet, die wird als erstes schon mal aufgebrochen, wenn da mal jemand frisch kommt, der gerade ZPO-Kurs gemacht hat und dann auf einmal sagt, na, aber wie ist das denn da? Also das muss er sich ja auch trauen, das zu sagen, diese Atmosphäre muss man entsprechend schaffen. Aber allein dafür ist es schon mal ganz gut, wieder ein bisschen frisches, junges Blut in der Kanzlei zu haben. Und ja, das ist zeitaufwendig, aber es lohnt sich. Es lohnt sich, weil diese Zeit investiert wird letztlich in die gesamte Qualitätsstufe der Anwaltschaft. Nicht nur in die einzelne Akte, die vor einem liegt, sondern dieses Wissen, diese Erfahrung, die trägt man ja dann mit durch das gesamte Berufsleben. Und egal, ob der Referendar später in der eigenen Kanzlei landet, ob der beim Konkurrenten landet, ob der in der Behörde landet oder ob der in der Richterschaft landet, auch diese Prägung, die man in der Anwaltsstation gibt, die wird ja als Erfahrung mitgenommen und wird dann halt an anderer Stelle auch wieder ausgespielt.
Das glaube ich auch. Und das fand ich einen sehr, sehr schönen Aufruf letztlich auch an Kolleginnen und Kollegen. Und ich muss ehrlich sagen, ich hatte in meinem Referendariat wirklich Glück. Da konnte ich es dann durch ein Gespräch auch lösen. Ich durfte richtig tolle Sachen machen. Ich habe unter anderem ein Handbuch für Unternehmenssicherheit mitschreiben dürfen. Da freue ich mich heute noch drüber. Und ich glaube, dass wenn man wirklich, man muss natürlich auch das Glück haben und jemanden ausbilden, der wirklich was lernen will und der engagiert ist. Und wenn ich da aber ein bisschen was zutraue und ein bisschen laufen lasse, dann wollen die auch. Und dann legt man nochmal eine extra Schippe drauf, weil wenn man schon mal darf, will man es auch richtig gut machen. Und dann habe ich tatsächlich durch die Zeit, die ich investiere in die Ausbildung, selbst auch wieder ein bisschen Entlastung. Wer weiß, was da für ein toller Input kommt. Irgendetwas, was ich selbst gar nicht gesehen habe. Also ich glaube, das ist so, eine Hand wäscht die andere. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns da engagieren. Aber ich muss auch bei diesen Zahlen, die jetzt eben nicht so schön war, tatsächlich eine Lanze brechen für ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die ich kenne, die sich mit wahnsinnig viel Zeit und persönlichem Engagement in der Referendarausbildung engagieren, da einbringen. Und zwar bei den Referendaren genauso wie bei den Refas tatsächlich. Übrigens an alle designierten Referendare oder auch Referendarinnen und Referendare, die gerade schon mittendrin sind, aber noch eine Ausbildungsstation suchen, eine Ausbildungskanzlei, surft mal unbedingt bei euren Kammern vorbei. Viele davon haben Jobbörsen auf ihrer Homepage. Oder surft bitte bei der BRAC vorbei. Wir haben nämlich auch eine ganz große Stellenbörse und da können Kanzleien tatsächlich veröffentlichen, wenn sie Referendarstellen anbieten. Und da ist immer wieder richtig, richtig Spannendes dabei. Oder hier in diesen Podcast reinhören. Da war unlängst eine ganz liebe Kollegin, die spezialisiert ist auf Tierrecht und immer wieder Referendare ausbildet. Wäre ich nicht schon so alt und hätte alles schon durch, ich hätte das gemacht, weil die hat nämlich auch noch einen ganz, ganz bezaubernden Hund in der Kanzlei. So, also surft da immer mal vorbei, haltet euch informiert. Es gibt wirklich, wirklich tolle Ausbildungsstellen. So, vielleicht von den Referendaren nochmal auf ein anderes Thema geblickt, das wir abgefragt haben, das ich wirklich spannend fand. Wir hatten es vorhin schon, Pandemie. Es gab pandemiebedingt vielerorts ja faktisch einen Stillstand der Rechtspflege. Videoverhandlungen haben am Anfang noch nicht so dolle geklappt. Da hat es bei ganz vielen Gerichten an der Ausstattung gehapert. Teilweise ist es immer noch der Fall, auch wenn sich langsam so ein bisschen was tut. Ich glaube, wir können aber festhalten, dass es mit der Pandemie unbestreitbar einen richtigen Digitalisierungsschwung gab. Und ich hoffe sehr, wir können den auch in die Zukunft mitnehmen. Jetzt frage ich mich, ist das nicht gerade für Kolleginnen und Kollegen interessant, die in der Fläche tätig sind und vielleicht einen sehr, sehr weiten Weg zum Gericht haben? Auch das haben wir nämlich in unserer Umfrage mit abgefragt, nämlich welche Wegstrecke die Kolleginnen im Schnitt so zu Gericht zurücklegen müssen. Was kam da raus, Stefan?
Ja, über 70% der Kolleginnen und Kollegen, die an der Umfrage teilgenommen haben, teilten mit, dass sie bis zu einer Stunde zum jeweiligen Gericht benötigen. 15% haben angegeben, dass es sogar 2 Stunden sind und über 4% immerhin haben mitgeteilt, dass sie auch 3 Stunden unterwegs sind für eine einfache Fahrt zum bzw. von dem jeweiligen Gericht. Natürlich ist es so, dass eine Digitalisierung dort für eine gewisse Erleichterung sorgen kann. Das sind ja insbesondere die Videoverhandlungen nach § 128 klein a ZPO, die in dem Zusammenhang interessant erscheinen. Man muss feststellen, dass die Justiz in diesem Kontext leider noch ausgesprochen zurückhaltend und langsam ist. Das liegt nicht an den Richterinnen und Richtern, das möchte ich betonen. Sicherlich gibt es auch da unterschiedliche Persönlichkeiten. Die einen sind den technischen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossener, andere sehen das eher zurückhaltend. Mag auch nicht immer unbedingt mit dem Alter zusammenhängen. Nicht? Es wird ja gerne technische Aufgeschlossenheit gerne mit dem Alter in Verbindung gebracht. Eine gewisse Tendenz mag es da geben, aber Jugend ist auch nicht immer ein Garant für Innovation. Nicht? Das muss man mal so anerkennen, und auch ein höheres Alter bedeutet nicht, dass man sich von technischen Entwicklungen abgehängt hat. Da kenne ich auch erhebliche Gegenbeispiele. Das ist vielmehr ein Problem, was in der Justizverwaltung existiert und wahrscheinlich auch in den Haushalten der jeweiligen Bundesländer die Ursache hat. Die Justizverwaltung hängt ja dann immer an den Haushalten. Ich höre von unserer Justizverwaltung und von den Ministerinnen, die wir haben und auch hatten, immer wieder, ja, ich würde ja gerne, aber ich habe kein Geld dafür bekommen. Nicht? Und das ist gerade in dem Bereich natürlich eine ganz große Katastrophe, wenn den Gerichten in der Pandemie, die ja immerhin schon seit über 2 Jahren andauert, eine Videoverhandlungsmöglichkeit, die es ja schon seit immerhin über 20 Jahre gibt. Nicht, das darf man nicht vergessen. Der 128a gibt es schon seit über 20 Jahren. In veränderter Form ist er heute gültig, aber rein theoretisch hätte das schon vor langer Zeit installiert werden können, wenn also auch trotz der Pandemie noch immer nicht die technischen Voraussetzungen geschaffen werden. Das ist schon ja bedauerlich, muss man sagen. Also ja, also das wär sicherlich eine erhebliche Erleichterung, wenn man diese Technik flächendeckend einführen würde. Und das würde natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen auf dem Lande entlasten. Denn man muss sich vor Augen führen, dass die Kolleginnen und Kollegen auf dem Lande sich an Mandanteninteresse ja orientieren müssen. Nicht? Also die schauen ja nicht, wo ist das nächste Gericht, sondern die schauen, wo ist mein Mandant, wo ist meine Mandantin, die zu mir kommt, und die kommt ja auch aus dem ländlichen Bereich. Und wenn dieser Mandant, diese Mandantin sich dazu entscheidet, zu sagen, naja, das wird ja sowieso ein Problem, was vor Gericht ausgefochten wird, da kann ich auch gleich in die nächstgrößere Stadt gehen, weil ich ja ohnehin dahin muss, dann ist das für die Rechtsversorgung in der Fläche natürlich nachteilig. Ja, und durch diese Technik, die sich anbietet, wäre dieses Problem aus meiner Sicht zumindest abzumildern.
Ja, vor allem, wenn man sich jetzt die Zahlen, die du eben genannt hast, also ich hoffe, ich habe es richtig verstanden, über eine Stunde oder bis zu einer Stunde, 2 Stunden und über 3 Stunden einfache Strecke, das heißt 6 Stunden für einen Termin, finde ich echt happig, und mal abgesehen davon finde ich es auch nicht wirklich wirtschaftlich. Für mich wäre das nichts. Ich bin vielleicht aus meiner Hamburger Zeit auch ein bisschen extrem verwöhnt. Also egal, wo du in Hamburg hockst, zu keinem Gericht ist es besonders weit, außer man muss vielleicht jetzt mal nach Bergedorf oder so. Ich glaube, besser als in Hamburg geht's praktisch nicht. Aber jetzt mal zurück zu euren Kammern. Wenn ich jetzt diese weiten Wegstrecken in Kauf nehmen muss, dann mag das ja vielleicht noch gehen und akzeptabel sein, wenn ich dann gleich mehrere Termine in Folge abhandeln kann. Die Frage ist nur, wie oft hat man denn das Glück? Auch das haben wir abgefragt. Sabine, wie sah es denn da aus?
Ja, das ist tatsächlich sehr, sehr selten. Das ist eher die absolute Ausnahme, dass man mal mehr als einen Termin dort wahrnehmen kann. 92% der Antworten sagen nämlich, dass man die Strecke nur für einen einzigen Termin zurücklegt. Also der Tag ist rum, wenn man wieder zurück ist, gerade bei diesen langen Strecken, die du auch gerade angesprochen hast, aber halt für einen Termin.
Und da bleibe ich wieder dabei. Digitalisierung wäre doch dann total klasse. Könnte ich jetzt mal rein hypothetisch, ne, in der Übertreibung liegt die Veranschaulichung, könnte ich morgens in meiner Kanzlei München, mittags Hamburg und spätnachmittag irgendwie Dresden abhaken. Das wäre doch wirklich phänomenal. Ich höre immer wieder von Kollegen, dass es sich für bestimmte Verfahren nicht so wirklich eignet. Aber seid ihr beide persönlich richtige Digitalisierungsfans?
Jetzt kommt die klassische Anwaltsantwort. Es kommt drauf an. Die muss natürlich jetzt auch mal im Podcast fallen hier. Nein, ich denke, grundsätzlich ist dieser Digitalisierungsschub, der uns nicht ganz freiwillig widerfahren ist, doch gekommen, um zu bleiben. Und alles Schlechte hat was Gutes. Und ich denke, das ist tatsächlich eine gute Entwicklung. Viele Sachen, die man sich nicht vorstellen konnte, die funktionieren auf einmal doch digital. Na, auch die Kammerarbeit, Vorstandssitzungen, Präsidiumssitzungen, Seit auch fast 2 Jahren überwiegend digital. Es funktioniert. Ja, es ist anders als sonst, aber es funktioniert. Und ich denke, das gilt auch für die anwaltliche Arbeit. Es gibt einfach Durchlauftermine bei Gerichtsverhandlungen, wo wirklich halt alle Beteiligten wissen, es passiert nicht viel. Und die eignen sich natürlich auch dafür, dass man das an einem 128a-Wege erledigen kann. Gerade dann, wenn es natürlich um wirklich persönliche Sachen geht, wenn es um, es gibt einfach Themen, da muss man sich in die Augen schauen. Das ist nicht nur in juristischen Fragestellungen so, das ist nun mal auch im Leben so, das wird es auch weiterhin geben. Und dafür muss auch weiterhin Gelegenheit gegeben werden. Aber wenn wir mal ehrlich sind, ich würde jetzt mal sagen, so der überwiegende Teil der Verhandlungen, 60%, die eignen sich auch für eine 128a-Geschichte. Da ist keine Partei dabei, da sind nur die Anwälte dabei. Die Sachen sind ausgeschrieben. Man spricht dann vielleicht noch über die ein oder andere Antragsformulierung, aber dafür muss niemand den ganzen Tag unterwegs sein. Das ist ein weiterer Grund dafür, weshalb man nicht nur bei Mandantenterminen, sondern halt auch bei Schiedsverfahren, bei gerichtlichen Verfahren, auch bei behördlichen Erörterungsterminen durchaus mal über den 128a nachdenken sollte, auch wenn wir uns außerhalb von pandemischen Situationen bewegen. So hoffe ich mir, dass auch zukünftig das Augenmaß darauf fällt, welche Fälle sind denn tatsächlich geeignet, wo ist es für alle Beteiligten angenehmer, dass man das auf diesem Weg etwas ressourcenschonender und vor allen Dingen auch zeitschonender erledigen kann. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Abwesenheitsgeld, was es für diese Reisezeiten gibt, über die Höhen wollen wir jetzt mal gar nicht sprechen. Wir wollen ja hier eine fröhliche Gesprächsatmosphäre haben. Wenn ich wirtschaftlich Mandate zukünftig bearbeiten möchte, dann wird es um den 128a keinen Weg herum geben, weil, wie du so schön gesagt hast, ich kann virtuell morgens in Hamburg, mittags in Berlin und nachmittags in München verhandeln, ohne dass ich Reisezeiten verliere, weil ich kann mich in der anderen Zeit, in der ich sonst unterwegs wäre, und wegen des Mandatsgeheimnisses natürlich keine Akten im Zug lese, das hier schön bequem an meinem eigenen Schreibtisch erledigen.
Ja, also ich bin sowieso ein großer Fan der Digitalisierung. Die BRAG Gott sei Dank auch, hat sich ja nachhaltig, seid ihr ja auch alle mit eingebunden gewesen, für den Ausbau Digitalisierung eingesetzt. Es gibt schon Positionspapier dazu, das verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Ich glaube, wir haben die ersten Schritte in die richtige Richtung getan, aber da muss noch einiges kommen, bis wir da ankommen, wo wir hinwollen. Stefan, wie siehst du das? Bist du auch ein Digitalisierungsfan?
Ja, ich würde gerne nochmal auch anknüpfen an das, was Sabine gesagt hat, was die Möglichkeiten der 128a-Verhandlungen betrifft. Ob das möglich ist, auch, sag ich mal, in eine ernsthafte Diskussion einzusteigen, auch über Videokonferenztechnik, hängt aus meiner Sicht vor allem von der Qualität der technischen Ausstattung ab. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit am Landgericht Hamburg an einer Videoverhandlung teilgenommen, die mit 8 Beteiligten, 2 Sachverständigen und mehreren Zeugen stattgefunden hat. Ich habe erst gedacht, das kann nicht funktionieren. Aber die Technik, die dort eingesetzt wurde, war ganz hervorragend. Jeder Beteiligte hatte sein eigenes Bild und sein eigenes Mikrofon dann eben auch. Auch die Kollegen waren mit entsprechend hochwertiger Technik eingeschaltet. Das war also wirklich fast wie live, nicht? Es mag natürlich Verhandlungen geben, wo in der Tat man sich persönlich in die Augen schauen muss. Das sind ja vor allem auch, wo es zum Beispiel gar nicht geht, denke ich, aus meiner Sicht sind diese Mediationsverfahren, also gerichtliche Mediation, da wird es wahrscheinlich keinen Ansatzpunkt geben. Aber in allen anderen Verfahren das wurde ja schon so schön gesagt, gekommen, um zu bleiben. Die Technik wird sich ständig verbessern, die Internetverbindung wird sich ständig verbessern. Irgendwann wird das zur Normalität werden. Und es geht darum, dass wir es gestalten und nicht abwehren, so wie viele Richter es machen, in der Tat leider noch, wobei das, glaube ich, auch eine Übergangserscheinung ist, wo man dann ein Schreiben bekommt, unterschrieben und noch nicht mal ausgefertigt oder als Beschluss des Gerichts, sondern eben unterschrieben von der Justizmitarbeiterin, wo drin steht, wir machen so einen Quatsch nicht. Ne? Das ist die Begründung. Oder bei uns, das Schönste war, neulich hatte ich tatsächlich auch einen Richter, der sagte, nein, bei uns am Gericht gibt es hervorragende Corona-Schutzmaßnahmen, deswegen ist das nicht erforderlich, nach 128a zu gehen. diese Aussage hat zwei Fehler. Zum einen, als ich dann tatsächlich bei dem Gericht war, war es so, dass der Gerichter sagte, der sah auch noch etwas blass aus und sagte, ja, ich komme ja gerade aus meiner Corona-Infektion. Das zum Thema Qualität der Schutzmaßnahmen bei Gericht. Und zum anderen hat der Richter offenbar noch nicht gewusst, obwohl ich das in meinen Antrag immer reinschreibe, dass nach der Gesetzesbegründung des 128a, wenn man sich die mal durchliest, es absolut darum geht, der Anwaltschaft und den Parteien Kosten und Zeit zu ersparen. Das ist die ausdrückliche Zielrichtung dieses Gesetzes. Und es geht nicht darum, an die Bequemlichkeit des Gerichts zu steigern. Das muss man auch einfach mal vielleicht sagen dürfen, nicht? Also das ist eine Rechtsnorm, die tatsächlich zugunsten der Anwaltschaft und der Mandanten geschaffen wurde. Und jetzt kommen natürlich in aktueller Zeit auch noch Umweltschutzgesichtspunkte hinzu. Das darf man nicht vergessen. Ich führe ein Fahrtenbuch. Und dieses Fahrtenbuch verrät mir in der Auswertung, dass ich ungefähr 80% dienstliche Fahrten mache. Und das sind natürlich Gerichtsfahrten von und zu Gerichten. Das kann man sagen. Ich würde das gerne vermeiden, aber es geht eben nicht. Und vor dem Hintergrund denke ich, dass die Digitalisierung auf jeden Fall einen wesentlichen Anteil unserer Zukunft in der Rechtsanwaltschaft einnehmen wird. Wir müssen uns bemühen, das mitzugestalten und das richtig zu gestalten, wie es beim BEA ja auch schon der Fall gewesen ist. Es war ja schwierig und langwierig, aber sei es drum, das Ergebnis ist aus meiner Sicht überzeugend und hilft uns jeden Tag. Und ich habe mittlerweile auch in meinem Kammerbezirk also nur noch sehr wenige Kollegen, die da gegen wettern, wie das am Anfang ja noch sehr viele gemacht haben. Das hat sich mittlerweile eigentlich völlig gelegt. Und wenn man sieht, diese 70 Euro oder wie viele es momentan sind, das ist im Verhältnis zu der eingesparten Porto geradezu lächerlich. Also der Nutzen ist grandios und der Aufwand ist gering. Dass Digitalisierung kein Allheilmittel ist, das wissen wir alle und wir müssen uns natürlich auch schützen gegen Datendiebe und so weiter. Aber es wird unsere Zukunft bestimmen und wir müssen da am Ball bleiben und müssen das mitgestalten.
Und ich persönlich bin sowieso ein Riesenfan vom digitalen Arbeiten und auch von Zoom-Konferenzen. Wir alle sehen uns ja auch gerade. Ich kann aber quasi hier sitzen und die Schuhe ausziehen oder ich kann hier sitzen und eine Jogginghose tragen. Das hat alles enorme Vorteile und ich glaube wirklich, dass es auch der Umwelt nicht gerade abträglich ist, wenn wir alle ein bisschen weniger Papier produzieren und ein bisschen weniger durch die Gegend fahren. Und ich treffe immer mehr Kolleginnen und Kollegen, die sich genau mit dem Thema nachhaltiges Büromanagement tatsächlich befassen. Jetzt sind wir ja quasi mit dem Blick auf Nachhaltigkeit auch so ein bisschen bei einem Blick in die Zukunft. Vielleicht abschließend, wenn ihr beide jeweils drei Wünsche frei hättet für die Zukunft der Anwaltschaft, welche wären das, Sabine?
Also es ist ja immer schwierig, sich zu wünschen, dass alles so bleiben soll, wie es ist, ne? Also das kann, glaube ich, nicht der Wunsch sein, aber dass uns diese Besonderheit des freien Berufs beibehalten wird und vor allen Dingen auch auf europäischer Ebene verstanden wird, was das denn eigentlich ist. Das wünsche ich mir doch sehr. Ich wünsche mir auch, dass wir weiterhin faire Vergütungsstrukturen haben. Das heißt, eine Art dynamische RVG-Anpassung in die Zukunft, dass es halt nicht nur der 10-Jahres-Rhythmus ist, sondern dass es sich auch an aktuellere Preisentwicklungen anpasst. Das steht auch auf meiner Wunschliste. Und das Dritte auf meiner Wunschliste, das sind verbesserte Ausbildungsbedingungen, und zwar in allen Bereichen, also sowohl die Attraktivität der Refa-Ausbildung zu steigern, aber auch die Attraktivität des Studiums zu steigern und auch einfach mehr Studienplätze zu schaffen. Das ist harte Arbeit und deswegen ist das auch mein dritter Wunsch und ich hoffe sehr, dass der irgendwann in Erfüllung geht.
So, und gleiches Recht für alle, Stefan. Du hast natürlich auch drei Wünsche.
Tja, also der Wünsche sind natürlich viel mehr als nur drei, aber es gibt natürlich schon Punkte, die mir besonders wichtig erscheinen. Was ich mir sehr wünsche, ist, dass die jungen Menschen, also die jungen Assessorinnen und Assessoren wieder etwas mehr Begeisterung für den Anwaltsberuf entwickeln und auch vielleicht darf man das auch so sagen, so offen, ein bisschen mehr Mut zur Selbstständigkeit entwickeln. Der ist, glaube ich, in den letzten Jahren so ein bisschen abhanden gekommen, wenn man in der Referendarausbildung fragt, wer möchte denn gerne Rechtsanwältin werden oder Rechtsanwalt oder selbstständig ganz generell. dann gehen da bei 40 Leuten vielleicht so ganz zögerlich 2-3 Hände hoch. Das ist irgendwie für mich unverständlich. Denn was ist die Alternative? Wollen alle Beamte werden oder Angestellte in einem Unternehmen? Das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Oder Verwaltungstätigkeiten nur übernehmen. Also die jungen Menschen, die ich kennenlerne, sind doch eigentlich engagiert, sie sind frisch, sie sind munter, sie wollen was und das kann man, glaube ich, im Anwaltsberuf, ich denke, das haben wir auch deutlich gemacht, doch sehr gut verwirklichen. Und ich würde mir wünschen, und dass da einfach wieder ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Engagement reinkommt und das zu wecken, ist natürlich auch unsere Aufgabe und das müssen wir natürlich auch tun. Was ich mir auch wünsche, ist, dass die Politik mehr Engagement für die Rechtspflege insgesamt entwickelt. Für die Justiz, für die Anwaltschaft, auch für Nebenberufe, gibt es ja auch zahlreiche Berufe, die daneben sind, Rechtspfleger und dergleichen. Wir müssen unsere Rechtsstaatlichkeit erhalten. Wir müssen ja nur einmal eine Zeitung aufschlagen, dann sehen wir, wie es in Ländern abgeht, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt. Ne? Also das ist ja kein Geheimnis. Wir müssen aber sehen, und das sieht man ja zum Beispiel jetzt auch gerade an dem aktuellen Ukraine-Konflikt, den ich jetzt da gar nicht kommentieren will, aber man sieht, wie schnell solche Gewissheiten, dass irgendetwas so ist und etwas so bleibt, sich dann doch zerschlagen und aus Gewissheiten plötzlich Unsicherheiten werden. Und dem muss man vorbeugen. Die Rechtsstaatlichkeit ist eines der wichtigsten Güter, was wir haben. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck aus den letzten Jahrzehnten, dass die Rechtspflege in unserem Land, also damit meine ich Deutschland als insgesamt, so ein bisschen wie die Bundeswehr ist, nicht? Es wird seit Jahrzehnten kaputt gespart, bloß merkt's keiner. Ja, und das darf nicht so passieren. Das betrifft im Übrigen dann aber auch nicht nur die Justiz, sondern das betrifft eben auch die Anwaltshonorare. Wenn man sieht, dass man dass die Vergütung doch immer an den fiskalischen Belangen der Bundesländer letzten Endes irgendwie orientiert wird, dann muss man sagen, hier werden sachfremde Erwägungen vorangestellt, nicht? Und das ist auch mein dritter Wunsch, dass die Anwaltschaft, und damit meine ich jede Kollegin, jeden Kollegen, alle, auch etwas, vielleicht noch ein bisschen mehr Mut entwickeln, auch für eigene Belange einzutreten, dass man also nicht immer nur hinter fiskalischen Interessen der Bundesländer zurücksteht, sondern eben auch vielleicht mal sagt, also unter den Bedingungen mache ich das nicht mehr. Dann muss man eben eine Vergütungsvereinbarung abschließen. Ich glaube, sind häufig noch so, das ist bei vielen Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, noch so, da ist noch so eine Scheu, so eine gewisse Sperre, sich da auch, sag ich mal, stark zu machen und zu sagen, nein, ich habe doch, ich biete doch eine höchstwertige Dienstleistung an, die auch vernünftig vergütet werden muss. Ich glaube, da müssen wir Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte noch so ein bisschen, ja, dürfen wir ruhig noch ein bisschen offensiver werden.
Da fehlt noch Selbstvertrauen. Das Glauben an die eigenen Leistungen.
Genau, das ist tatsächlich bei vielen ein Problem. Ich höre es häufiger von Kolleginnen, was ich sehr schade finde, das ergibt auch regelmäßig eigentlich die Star-Umfrage, dass Rechtsanwältinnen, wenn sie dann Stundensätze nehmen, die weitaus tiefer ansetzen als die männlichen Kollegen. Und das finde ich sehr schade, weil wir können alles. Von daher einfach mal mutig sein. Ich fand, das waren 6 ganz, ganz wunderbare Wünsche. Und ich finde, ich habe das Mikro. Ich wünsche mir jetzt auch was. Ich würde mir wünschen, dass tatsächlich das Image der Anwaltschaft noch ein bisschen besser wird. Und zwar genauso, wie sie es verdient. Und die Anwaltschaft, und das freut mich persönlich sehr, wird immer bunter, immer vielschichtiger. Und ich habe so viele nette Kolleginnen und Kollegen kennengelernt, die haben mein Bild von der Anwaltschaft, das übrigens noch vor 10 Jahren nicht besonders gut war, massiv gerade gerückt. Und ich finde die Anwaltschaft heute total bunt und toll. Und freue mich immer, wenn ich neue Kolleginnen und Kollegen gerade in diesem Podcast kennenlerne. So, und von den ganzen Wünschen ist es ehrlich gesagt gar nicht mehr so weit zu den 3 Ls. Das ist ja meine persönliche Lieblingskategorie, denn der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsurteile, Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke. Und was ich total großartig finde, 2 Gäste, ich kriege 2-mal 3 Ls. Und ich möchte heute vergleichen, deswegen kriegen mal beide Gäste dieselben Ls. Und dann werden wir mal gucken, wer von euch was wie mag. Ich hätte von euch gern zu Beginn euer Lieblingsmotto. Stefan.
Ich bin mal zitiert worden in einer Schülerzeitung zum Abitur mit dem Motto, nur keine Eile, man kommt schon noch früh genug zu spät. Das mag natürlich heute keine wirkliche Wirksamkeit mehr haben, beziehungsweise keinen Sachbezug zum heutigen Leben mehr haben. Aber ich habe mich daran erinnert bei der Fragestellung und meine, dass manchmal, und das verknüpfe ich damit auch heute noch, so ein bisschen Gelassenheit. Manchmal, da muss ich muss mich selbst immer ermahnen, gelassen zu bleiben, nicht auf alles immer gleich so stark zu reagieren, sondern dass ein bisschen Gelassenheit manchmal in unserem Alltag ganz gut wäre und ganz gut tun würde und man sich vielleicht einfach mal so ein klein bisschen zurücknimmt und sagt, naja, es wird, man kann auch durch ein etwas geruhsames Vorgehen vielleicht dann auch zu einem guten Ergebnis kommen.
Ich glaube, Gelassenheit ist in unserer stressverkorksten Anwaltswelt vielleicht sowieso manchmal ganz gut und wichtig. Schreiben wir uns alle mal auf die Fahnen. Sabine, dein Lieblingsmotto?
Ja, mein Motto ist tatsächlich, es gibt keinen Zufall. Also nicht, dass ich daran glaube, dass irgendwie alles komplett vorherbestimmt ist, aber manche Dinge passieren einfach, weil es so ist und weil es genauso in diesem Moment so sein muss. Und ich habe das schon so häufig erlebt, dass man sich denkt, das kann doch jetzt eigentlich nicht so ineinander greifen, wie es ist, aber es ist so und es gibt keinen Zufall.
Finde ich großartig, unterschreibe ich sofort. Und ich finde, das macht das Leben auch viel leichter, weil du dann immer denkst, okay, das ist jetzt gerade wirklich blöd. Aber kurz darauf erkennst du, ach, dafür war es gut. Also fördert Akzeptanz und Selbstzufriedenheit. Ich finde das ein ganz tolles Motto. Lieblingsfreizeitbeschäftigung, Sabine?
Man glaubt es kaum, weil wir ja doch so viel Zeit am Schreibtisch verbringen, aber tatsächlich lesen, 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 lesen. Man findet mich nie ohne ein Buch in der Handtasche. Und immer dann, wenn alle gelangweilt auf ihr Handy daddeln, dann stehe ich in der Warteschlange und drehe die nächsten Seiten um. Das macht mir den Kopf frei.
Es macht den Kopf frei und den Kopf voll. Also deswegen, ich habe tatsächlich vor Monaten schon alle Handy-Games gelöscht, weil ich die Nase voll davon hatte. Du verschwendest Zeit für nix und wieder nix. Und ich lese seither wieder mehr. Und das ist was dich voranbringt und persönlich optimiert sozusagen. Finde ich großartig. Stefan, deine Lieblingsfreizeitbeschäftigung?
Ja, also ganz simpel. Ich habe eine sportliche Freizeitbeschäftigung, die mich sehr begeistert. Das ist das Drachenbootfahren. Das ist vielleicht etwas, was auch nicht überall bekannt ist, aber hier im Lande, wir verfügen ja über sehr viel Wasser und mittlerweile ist es ja auch in ganz Deutschland so, dass die Drachenboot-Teams sehr zahlreich sind. Ich bin in dem Sport schon seit 20 Jahren aktiv und auch in einem Verein aktiv. Das ist wunderbar. Es ist eine dieser Sportarten, wo man sozusagen komplett runterkommen kann, wo man sich also allein schon dadurch, dass man in der Mannschaft ist, dass man auf dem Wasser ist, dass man die Natur genießen kann, aber eben auch die sportliche Betätigung, wo man komplett aus dem Alltag herausgerissen wird und sich fantastisch erholen kann. Und natürlich kommt der Wettkampfgedanke da auch dazu. Also das ist, finde ich, ganz großartig und das werde ich so lange machen, wie ich es irgendwie kann.
Das ist ja vielleicht mal cool. Und genau deswegen, hier Quod erat demonstrandum, das ist meine Lieblingskategorie. Ich weiß jetzt schon von Kammergeschäftsstellen, da wird Aikido praktiziert, hier Drachenboot fahren. Ich finde es immer super cool und bin immer überrascht, weil es ganz oft Hobbys sind, wo man sagen muss, ach guck, hätte ich jetzt nicht gedacht. Phänomenal, ich bin begeistert. Vielleicht machen wir demnächst überhaupt nur noch Diäts und lassen alles berufspolitischer einfach außen vor. Ich bin begeistert. Jetzt will ich zum Abschluss natürlich etwas, weil ich es auch mit mir vergleichen will. Stefan, Lieblingsanwaltsserie.
Ja, da habe ich lange überleben müssen, aber es ist tatsächlich Liebling Kreuzberg. Es ist eine Anwaltsserie, die wahrscheinlich sehr vielen heute auch gar nicht mehr bekannt sein wird, weil sie eben aus den 80er Jahren ist. Und damals hatte ich natürlich mit der Anwalterei, mit der ganzen Justiz, mit der Rechtspflege überhaupt keinen Bezug dazu und war noch nicht mal Student zu der Zeit, als die ersten Serienfolgen rauskamen. Aber es hat mich doch sehr beeindruckt, wie Manfred Krug damals in der ihm typischen Gelassenheit, auch da kann man das sagen, und sein Wackelpudding löffelnd dann seine Fälle gemacht hat. Und dem Freundeskreis meiner Eltern, da war ein sehr erfolgreicher Kollege, Anwaltskollege tätig, der sagte, der guckte da nur etwas grimmig drauf und sagte, wenn ich so arbeiten würde, dann wäre ich schon längst verhungert. Nicht? Und das mag auch so sein, aber ich finde, es hatte eine ganz besondere Sympathie, die Art und Weise, wie etwas unkonventionell sich die Serie damals dem Beruf genähert hat. Die wirtschaftlichen Interessen standen dann noch nicht im Mittelpunkt, sondern die menschlichen Geschichten. Und das ist etwas, was uns ja, sag ich mal, zwar nicht fremd ist, aber was in heutiger Zeit vielleicht auch einfach nicht mehr so in den Vordergrund gestellt werden kann. Deswegen finde ich das sehr sympathisch, ist meine Lieblingsserie.
Da muss ich gleich mal kurz anknüpfen, weil es um Manfred Krug geht. Und was viele kennen ihn nur als Schauspieler, aber der hat in den 60er Jahren wunderbare Jazzmusik gemacht. Und ich gebe das jetzt mal bitte als Empfehlung mit. Es gibt, weiß leider nicht mal, wie der Titel der Platte ist, aber da ist ein Lied drauf, was den Frühling sowas von gut trifft, nämlich wenn es draußen grün wird, fällt mir nur noch Liebe ein. Eine unglaublich coole Beatnummer. Also unbedingt mal nachhören, wer es noch nicht kennt.
Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich bin jetzt nicht so ganz in der Jazzmusik zu Hause, aber gelegentlich höre ich es tatsächlich ganz gern. Ich kenne die Serie tatsächlich auch noch. Ja, ich bin auch schon so alt, ich kenne die auch. Ich fand die auch immer ganz putzig, auch wenn es nicht meine Lieblingsanwaltsserie ist. Die Zuhörer wissen schon ganz genau, was das ist, deswegen brauche ich es nicht wiederholen. Sabine, deine Lieblingsanwaltsserie. Jetzt bin ich total gespannt, was jetzt noch kommt.
Ich habe tatsächlich zwei, die ich an der Stelle nennen möchte. Das eine ist nicht zum Entspannen, sondern eher so die dunkle Seite der Anwaltschaft zeigen. Das ist eine amerikanische Serie Damages, schon ein bisschen was älter. Sehr, sehr düster, sehr, ja, wie gesagt, die dunkle Seite der Anwaltschaft. Ich will nicht zu viel spoilern, aber grandios gemacht. Nicht zum Entspannen, aber man muss es mal gesehen haben. Und die andere Lieblingsserie ist tatsächlich auch nur eine amerikanische Serie, und zwar The Good Fight, also Nachfolger von Good Wife. Je mehr die Staffeln zunehmen, desto besser wird sie, finde ich. Und diese Serie ist bei uns auch fester Ausbildungsinhalt. Wir lassen die Referendare und Praktikanten gucken, weil man da so viel lernen kann. Also die ganzen Rahmengeschichten sind natürlich so, wie es im amerikanischen Fernsehen ist. Man liebt sich, man hasst sich, bla bla. Aber wenn es um das Juristische geht, dann sind die tatsächlich ziemlich aktuell. Also die hatten schon sehr früh thematisiert, wie ist das denn, wenn selbstfahrende Autos einen Unfall bauen, wer ist denn dafür verantwortlich, greifen auch das Thema künstliche Intelligenz auf. Wie ist das denn, wenn Prozessfinanzierer auf einmal sagen, der Fall ist super, der Kläger ist super, ihr seid die besten Anwälte für den Fall, aber mit diesem Richter sagt unser Algorithmus, ihr werdet nur eine 30-prozentige Gewinnchance haben und deswegen finanzieren wir nicht. Also auch ganz viel Berufspolitisches, was dabei eine Rolle spielt. Und deswegen kann ich die wirklich nur als Ausbildungsinhalt auch empfehlen. Wir waren teilweise hier so Fans, dass wir es nicht abwarten konnten und in der Mittagspause gemeinsam die nächsten Folgen dann geschaut haben. Also es ist wirklich sehr spannend.
Ich bin baff. Ich dachte mal, ich kenne schon alle Anwaltsserien. Das sind zwei neue Empfehlungen. Good Wife kannte ich noch. Habe ich mir notiert, werde ich mal reingucken. Und ich finde es außergewöhnlich, dass tatsächlich solche Themen angepackt werden. Also ich bin ehrlich, wenn ich Serien gucke, dann tatsächlich, ich gucke sowieso fast nie. Aber wenn dann zu Unterhaltungszwecken, dann ist mir das auch wurscht, ob das aktuelle oder rechtlich zutreffende Themen sind. Aber das ist ja mein heißer Tipp. Vielen Dank. Ist notiert, werde ich mal reingucken. Liebe Sabine, lieber Stefan, ich danke euch sehr, dass ihr euch heute mit mir durch die Zahlen und auch durch die Serien gewühlt habt. Ich hatte richtig, richtig viel Spaß an diesem Gespräch. Ich hoffe, wir setzen uns bei Gelegenheit nochmal zusammen und sprechen dann vielleicht über ein bisschen erfreulichere Trends als jetzt die Zahlen aus der Umfrage. Ein Wort an unsere Zuhörer. Besucht uns unter www.brack.de. Wir haben dort tagesaktuelle Infos rund um den Anwaltsberuf. Und schaut unbedingt mal in unserem Newsroom vorbei. Da tut sich nicht nur täglich was. Wir haben auch eine ganz neue Rubrik, die da heißt Mal nachgefragt. Ich quetsch da für euch sozusagen Präsidium, Ausschussmitglieder und so weiter zu aktuellen Themen aus. Schaut mal rein. Abonniert bitte diesen Podcast. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer. Folgt uns auf Instagram unter recht_interessant und werft heute unbedingt einen Blick in die Shownotes. Da habe ich ganz, ganz viel für euch zusammengestellt. Liebe Sabine, lieber Stefan, ich danke euch von Herzen für eure Zeit. Macht's gut und auf hoffentlich bald.
Auf hoffentlich ganz bald mal wieder, genau. Alles Gute.
Ganz tschüss. Genau. Tschüss an alle.